Das Jahr geht zu Ende. Kommende Woche ist Weihnachten, doch Festtagsstimmung kommt bei vielen Deutschen noch nicht so richtig auf. Wir auch. Die deutsche Wirtschaft steckt weiterhin in einer schweren Krise. Besserung ist nicht in Sicht. Selbst beim Weihnachtsmarktbesuch beschleicht viele Bürger ein mulmiges Gefühl, denn in dieser Woche wurden wieder Anschlagspläne auf Weihnachtsmärkte bekannt. Auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine geht mit maximaler Brutalität weiter. Krieg, Terrorgefahr und Wirtschaftskrise, drei Themen, die Deutschland und die Welt bewegen. Darüber möchte ich heute mit dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Vorsitzenden sprechen. Herzlich willkommen, Markus Söder.
Hallo, grüß Gott.
Herr Ministerpräsident, was ist schlechter, die Stimmung oder die Lage?
Ich glaube, beides ist irgendwie ziemlich schlecht. Die Lage ist deswegen schwierig, weil unser gesamtes Modell, das wir haben, unser Lebens- und Gesellschafts- und Wirtschaftsmodell, bedroht ist wie nicht seit 30 Jahren. Wirtschaftlich, indem wir in dem US-Markt plötzlich Zölle erleben, die unser Export dorthin schwächt. China dreht den Export-Idee um. China will heute nach zu uns exportieren und ihre eigenen Märkte hier abschotten. Und die wirtschaftliche Lage wird dann noch verstärkt durch die Lage, den Druck, den es mit Russland und der Ukraine gibt. Trotzdem hat er nichts, geht er nicht zu jammern. Es gibt in Deutschland viele, die jammern oder wollen dann sozusagen gleich in die Katastrophe fallen. Man muss sich dem schon stellen. Und das heißt in zweierlei Hinsicht, erstmal geistig und dann politisch. Geistig heißt es, wir brauchen ein neues Mindset, erkennen, um was es geht. Und das heißt nur Stärkung der Wirtschaft und Stärkung der Verteidigungsfähigkeit. Mit den beiden Bereichen kommen wir aus den Krisen raus. Und dafür haben wir jetzt in den letzten Monaten viele, viele Gesetze beschlossen, viele Maßnahmen getroffen, die hoffentlich nächstes Jahr wirken und der Wirtschaft helfen.
Sie sagen, Sie haben viele Maßnahmen und Gesetze beschlossen. Trotzdem ist die Stimmung in der Wirtschaft mies, geradezu aggressiv. Ich zitiere mal, der Chefvolkswirt der Deutschen Bank zum Beispiel, Ulrich Krater, der sagt, die Talfahrt der deutschen Wirtschaft geht weiter. Der BDI-Chef Peter Leibinger sagt, wir stecken in der schwersten Wirtschaftskrise seit der Gründung der Republik. Er bezeichnet die Stimmung in der Wirtschaft als regelrecht vergiftet. Also die Wut ist richtig groß, auch auf diese Bundesregierung. Was tun Sie dagegen?
Ja, ich glaube, mit Wut allein werden wir das Problem nicht lösen können, sondern wir müssen es ja umwandeln, diese Energie,
aber,
die da
aber
ist.
Aber es zeigt ja, dass die Reformen, die bis jetzt geschlossen worden
sind, können ja auch noch. Nicht können ich anschauen. Wir haben ja das vor einem Monat im Grunde genommen das Sonderinvestitionsprogramm endgültig in trockene Tücher gemacht. Die Beschlüsse zum Industriestrompreis, zum Stromsteuernetzentgelte beginnt erst mit der Zeit zu wirken, das meiste nächstes Jahr. Die Abschreibungen sind im Grunde genommen erst wirksam im nächsten Jahr. Klammer auf, es wäre gut als Zusatzsignal, die Unternehmenssteuer vorzuziehen. Ziehen, nicht das 27-28, um die Signale zu verstärken. Und der Abbau der Bürokratie geht schneller, als er je zuvor war, aber zu langsam, um eine schnelle Trendwende zu erreichen.
Trotzdem sagen die meisten Wirtschaftswissenschaftler und Forscher, das reicht absolut nicht.
Ja,
alles nur Förmchen, aber nicht der große Wurf.
Das weiß ich nicht, ob das stimmt. Also bei manchen Wirtschaftswissenschaftlern wundere ich mich regelmäßig, was er alles sagt, ohne den zu kritisieren. Da geht es um Maximalpositionen und auch um Sendezeit manchmal. Also ich würde mal sagen, es bringt ja auch nichts, jetzt sich da in Panik zu verfallen. Wer in Panik verfällt, kann überhaupt kein Problem lösen. Ja? Und deswegen, wie gesagt, zwei Dinge gibt's: Stärkung der Bundeswehr massiv. Dafür wird auch sehr viel Geld ausgegeben. Dieses Geld wird den Wirtschaftskreislauf jetzt gerade im nächsten Jahr nochmal sehr stimulieren. Ich kann das für Bayern sagen, weil wir eine sehr starke Rüstungscluster haben und das wird profitieren, schafft neue Arbeitsplätze. Und wir werden mit den Senkungen der Energiekosten und mit dem Sonderinvestitionsprogramm schon Impulse voranbringen. Aber, und das ist jetzt entscheidend, deswegen gibt es jetzt keine Selbstzufriedenheit nach dem Motto, oh, war jetzt schon ganz gut. Im Gegenteil, es ist erst der Anfang, weitere Dinge müssen folgen. Unternehmenssteuer, Stromsteuer insgesamt, Bürokratie weiter abbauen und wir müssen seltsame Beschlüsse, die wir in Europa haben, revidieren, so wie das Aus vom Verbrenner aus, wo ich diese Woche im ersten Moment sehr optimistisch war und wenn ich jetzt die Wirtschaft höre, wieder pessimistisch bin. Das wird nicht reichen, was da beschlossen wurde. Das scheint mir eher eine Scheinlösung zu sein, die nochmal besonders negativ für Deutschland wirkt, wenn zum Beispiel die gesamten Dienstflotten, da gibt es keine Ausnahme für den Verbrenner, so sieht es aus. Das ist eine Katastrophe, ehrlicherweise, weil unsere deutschen Automobilhersteller im Wesentlichen über Dienstflotten arbeiten. Also wir müssen immer und immer wieder dann Dinge, die wir eigentlich schneller umsetzen müssten, weil sie von anderen verzögert werden, nochmal neu
anbieten. Dann bleiben wir mal ganz kurz bei dem Verbrenner. Aus was wäre denn konkret Ihr Vorschlag?
Ja, der Vorschlag war das, was wir beschlossen haben im Grunde genommen. Wir sagen, der Verbrenner, also Verbrenner, ein Hightech-Verbrenner, ein hochmoderner Verbrenner, ist auch ab 2035 zulässig. Nicht mit den Quoten, bisschen 5 oder 10%, nicht mit der Beigabe, dass es heißt, es geht nur, wenn du gleichzeitig klimafreundlichen grünen Stahl nimmst, den es A kaum gibt, B, wahnsinnig teuer ist, sodass es sich gar nicht lohnt, ein solches Auto zu produzieren. Und drittens auch nicht mit unendlichen Nachweispflichten, die dann insbesondere Deutschland sehr benachteiligen. Ich habe das mit diesen Flotten erwähnt. Da muss ich Bundeskanzler, da muss ich auch vor allem die Europäische Volkspartei nochmal massiv positionieren. Wie gesagt, ich habe jetzt Monate dafür gekämpft, für Auto, für die Betriebsräte, für die Zulieferer. Dann habe ich es geschafft, dass sogar Winfried Kretschmann mir zugestimmt hat. Und es war wirklich ein großer Weg. Dann habe ich es geschafft, dass die SPD in Deutschland zustimmt, gegen den heftigen Widerstand auch des Bundesumweltministers. Und dann kommt die Lösung aus Brüssel. Da dachte ich im ersten Liedsatz, aus vom Verbrenner aus, liest sich gut. Dann habe ich gehört aber, dass der Umweltminister in Deutschland euphorisch war. Dann dachte ich, Achtung, das kleingedruckte Lesen und nach Aussagen jedenfalls auch des VDA, nach Aussage von BMW und vielen anderen, ist leider dies, kann nicht die letzte Lösung sein. Sonst stirbt ein Teil unserer Autoindustrie, vor allem der Zulieferer, und da bin ich nicht bereit, es zu akzeptieren.
Und haben Sie Friedrich Merz schon angerufen und ihm gesagt, er muss jetzt nochmal nachfahren?
Herr Friedrich Merz sieht es ja genauso. Ich habe gehört, aber das weiß man nie genau, dass die Ursprungsversion noch schwieriger war. Und ich sage es jetzt mal auch wirklich so aus innerer Überzeugung. Sie erleben ja gerade bei den Friedensprozessen. Wer ruft denn eigentlich die Kommission an? Wer fragt denn bei der Kommission? Wahrscheinlich fragt da keiner nach, weil man Angst hat, dass man als Antwort ein Formular bekommt. Und wenn wir nicht in Brüssel manchmal einen Veränderung haben, noch einmal, auch vom Mindset her, und endlich verstehen, dass man Dienstleister für die Mitgliedstaaten ist, nicht oberster Kontrolleur. Wenn man versteht, dass man Teil der Familie ist, aber nicht der oberste Vater, der bestimmt, wie alles sein muss. Wenn dieses nicht kommt, habe ich echte Sorge, dass das Europa, das wir so dringend brauchen, am Ende an sich selber scheitern könnte. Drum, glaube ich, sind wir auf breiter Front jetzt aufgefordert, das in Brüssel noch durch Parlament und auch durch den Rat zu verändern, damit es wirksam wird.
Dieses Verbrenner-Aus ist ja nur Teil einer größeren Strategie der Klimaziele der Europäischen Union. Finden Sie auch, die sollte man jetzt nochmal grundsätzlich in Frage stellen, wenn man sich anguckt, dass die Wirtschaft vielerorts wirklich abschmiert?
Ja, die Klimaziele sind es ja nicht allein, aber der Weg dorthin. Klimaziele sind ja gut. Wir in Bayern halten auch Klimaziele, versuchen es einzuhalten, indem wir zum Beispiel Bäume pflanzen, erneuerbare Energien ausbauen. Aber was ein bisschen absurd ist, wir mogeln uns gerade in Deutschland um die Wahrheit. Ein Beispiel. Wir hätten Gasvorkommen in Deutschland. Wollen wir aber nicht. Ist uns zu unangenehm. Fracking ist zu unangenehm. Deswegen kaufen wir lieber teuerst aus dem Ausland. Wir könnten Kernenergie machen. Überhaupt kein Problem in Deutschland. Ja, kleinere oder größere Bereiche. Aber das wollen wir nicht. Das ist uns zu unangenehm. Also kaufen wir Kernenergie aus Frankreich und Tschechien. Dieses Modell, verstehen Sie?
Gut, da hätte die Union sicher durchsetzen können bei der Kernenergie.
Ja,
Sie klingen jetzt wie ein Oppositioneller.
Ja, da in der Stelle war ich unter uns gesagt fast der Einzige, der da war. Übrigens auch wie beim Auto. Beim Auto habe ich am Ende eine Mehrheit bekommen, unabhängig vom Koalitionsvertrag. Beim Verbrenner bleibe ich das auch. Deswegen erweitern wir in Bayern auch das Thema um die Kernfusion. Aber schauen Sie, dieses Modell, dass wir in Deutschland alles, was schwierig ist, gern an andere abdrücken, uns die Finger nicht schmutzig machen und dafür teuerst bezahlen. Dieses Modell stößt absolut an die Grenzen. Und deswegen müssen wir an der eigenen Seite sein. Wir müssen seltene Erden abbauen. Wir müssen Gas auch fördern. Und wir brauchen am Ende auch für verbilligte Energie Eigenproduktion, nicht Kernenergie. Sonst schaffen wir die Klimaziele nicht und gleichzeitig wirtschaftlichen Wohlstand zu halten.
Was heißt das konkret, wenn Sie sagen, wir brauchen auch Kernenergie? Also sind Sie dafür, das jetzt nochmal aufzuschnüren sozusagen?
Ja, ich wäre auch dafür es gibt ja diese neuen kleinen Reaktoren, die es gibt, die gerade aus in anderen Teilen der Welt, in Schweiz und Kanada überlegt werden, zu erproben. Da wäre ich dafür, dass wir sowas auch probieren. Das ging ja jederzeit. Die Kernfusion, da gibt es jetzt zumindest eine Bereitschaft für die Forschung. Wir in Bayern wollen den ersten Demonstrationsreaktor auf den Weg bringen, weil Wirtschaft heißt ja nicht nur im Moment, sondern heißt auch die Perspektive. Uns fehlt ja in einigen Dingen die Perspektive. Drum ist es zum Beispiel auch elementar, dass wir bei den Mitteln von Hightech und Forschung keinen Cent kürzen, weil damit wir nämlich unsere einzige Chance haben, wettbewerbsfähig zu sein.
Weil die Kernenergie so ein existenzielles Thema ist. Es gibt Experten, die sagen, dass selbst die stillgelegten Reaktoren wieder hochgefahren werden könnten. Es würde ungefähr 1 Milliarde pro Kraftwerk kosten. Würden Sie da mitgehen? Würden Sie sagen, das ist ein...
Ich kann mir das vorstellen, das würde ich prüfen, weil es am Ende günstiger ist, als wenn Sie einfach eine Gesamtrechnung machen für dem, was wir insgesamt mit dem Ausland bezahlen. Ich war vor 1,5 Jahren in Schweden und Schweden ist ja ein sehr progressives Land, ja. Schönes Land mit ABBA, aber auch ein sehr progressives. Und da hat mir eine Umweltministerin, eine junge Dame, sehr knallhart erzählt, ich will die Klimaziele halten, wie geht es mit Erneuerbaren und Kernenergie, nur so schaffen wir das. So, und deswegen wünsche ich mir einfach, dass wir diese ideologische Blockade, dieses ideologische Brett vorm Kopf mal einfach wieder ablegen und uns der Realität stellen. Man muss ja eins wissen, wir haben gegen China keine Chance, wenn wir glauben, ein bisschen Produktion zu machen. Denn wir haben jetzt gesehen mit dem holländischen Chiphersteller, was das für ein tolles Ergebnis ist, wenn Europa da die Muskeln zeigt. Wir müssen uns schon klügere Methoden überlegen, die eigene Wettbewerbsfähigkeit zu stärken und dann mit Partnerschaft, aber auch mit Abgrenzung und Konkurrenz zu arbeiten. Und es geht nur mit einer besseren Energieversorgung und mehr Technik.
Eine Frage noch. Finanzminister Klingbeil stellt die Menschen in Deutschland auf sehr harte, finanziell schwierige Jahre ein, mögliche Einschnitte. Er sagt wörtlich, es werden schon sehr herausfordernde Jahre. Wir werden den Menschen auch was abverlangen müssen in den nächsten Jahren. Jeder wird spüren, dass wir sparen, hat er beim Kollegen Markus Lanz gesagt. Was kommt da konkret auf uns zu? Was meint er damit?
Ich weiß nicht genau, was der Finanzminister selber meint. Vielleicht hat er da noch ein paar Details. Ich glaube, die größte Herausforderung ist die Reform der sozialen Sicherungssysteme. Weil wir natürlich alle älter werden und weil der technische Fortschritt enorm wächst. Das heißt, die Kosten werden durch mehr Leute und besseren Fortschritt und längeres Leben einfach teurer so. Das stellt uns in der Rente, in der Gesundheits- und der Pflegeversicherung vor Herausforderungen. Bei der Rente nicht sofort, aber da steuert man jetzt auch gegen mit privater Altersvorsorge. Bei der Gesundheit könnte es auch schwerer sein mit Leistungen. Mein Appell ist, darüber nachzudenken, wie wir in Deutschland die Arbeitsleistung erhöhen können. Also wenn wir schon nicht mehr sind, also von der Generation her, ich habe 4 Kinder, aber das ist eher eine Ausnahme mittlerweile. Wenn wir sagen, wir wollen leistungsfähiger werden, wir wollen diese Balance von Einnahmen und Ausgabe halten, dann werden wir mehr arbeiten müssen. Da glauben jetzt manche, dass man deswegen bis 75 arbeiten muss. Für einen Politiker eine tolle Vorstellung, kann man ja machen. Aber die Wahrheit ist, wir müssen einfach im Jahr mehr arbeiten. Schauen Sie, die Schweizer sind wesentlich produktiver als wir. Die arbeiten im Jahr mehr. Und über dieses müssen wir nachdenken. Nicht 3 oder 4 Tage Woche, nicht Teilzeit und Homeoffice allein, sondern einfach die Produktivität erhöhen. Das wäre schon mal ein Riesenschritt.
Sie haben es vorhin eingeräumt sozusagen, die Stimmung ist mies, nicht nur in der Wirtschaft, sondern auch bei den Bürgern. Und das zeigt sich in den Umfragen. Die AfD ist in den allermeisten Umfragen im Moment stärkste Kraft. Sie ist in diesem Jahr zur zweitstärksten Fraktion im Deutschen Bundestag aufgestiegen. Auch wenn man in die Länder guckt, reüssiert die AfD. In Sachsen-Anhalt hat sie die Chance, stärkste Kraft zu werden. Theoretisch auch in Thüringen, wenn man auf die Umfragen schaut. Wie erklären Sie persönlich sich den Erfolg der AfD, obwohl die Union die AfD ja als Hauptgegner ausgemacht hat und wirklich ja auch mit aller Härte bekämpft?
Na, sie ist deswegen auch der Hauptgegner, weil die AfD will ja die Fleischtöpfe. Die AfD will ja die Union ersetzen. Die AfD möchte eher nach dem Motto, dass die Union der Juniorpartner wäre der AfD. Jetzt könnte man noch sagen, okay, andere Partei, demokratisch gewählt, was soll's? Die Wahrheit ist natürlich, schauen wir den Kernbestand hinein. Wir sehen das bei jeder AfD-Versammlung. Wir sehen das bei der AfD-Jugend zum Beispiel, wo allein nicht nur dieser Hitler-Clown aufgetreten ist, sondern ganz andere Figuren. Der AfD ist eine rechtsextreme Kaderpartei, die eher rechter wird statt gemäßigter. Ich habe zwischendurch überlegt, will die AfD sich vielleicht verbürgerlichen? Frau Weidel versucht es ja ab und zu. Ja.
Ja, jetzt zuletzt aber auch nicht mehr. Also gerade hier
so ist vor es
2 Wochen hat
ja,
sie hier im ja. Studio sich eben nicht distanziert.
Ich habe das unglaublich. Übrigens, der Beitrag war extrem wichtig. Finde ich, sollte sich jeder anschauen. Aber ich hatte gedacht, die versuchen irgendwann, wie es andere Parteien in Europa gemacht haben, die versuchen ein bisschen in die Mitte zu wandern. Die AfD zieht weiter nach rechts außen. Das muss man den Leuten schon sagen. So, das allein, also auch deren verfassungsfeindliche Tendenzen.
Aber das nimmt ja jeder wahr. Also, und trotzdem.
Ja, keiner glaubt noch dran. Ich glaube noch nicht, dass jeder wirklich glaubt, dass das so wird. Da drückt sich die miese Stimmung aus in so einer Art, ich mache mal Luft. Die Wahrheit ist zunächst mal, dass die AfD natürlich keine Lösung hat. Beispiel, Rente, Niveau mit 70%, völlige Chaos. Raus aus der EU, Ende unserer Wirtschaft. Rein in eine Art Warschauer Pakt 2.0, habe keine Ahnung, ja. So eine als eine Filiale, ja, zwischen 2 Investmentbankern aus USA und Moskau. Das ist das Ende des unseres Wirtschaftsmodells. Wir werden aber auch nicht die Chance haben zu sagen, jetzt macht ihr mal, ist Gegner, wir müssen halt liefern. Ich gebe mir extreme Mühe, ganz persönlich im Rahmen meiner Kräfte. In Bayern mache ich das. Habe ich ausgeglichenen Haushalt, da mache ich keine Schulden, da investiere ich in Technik, da lenke ich Geld um in die Wirtschaft für die Transformation, beispielsweise von Auto zur Verteidigung. Da mache ich alles, was geht und die Ergebnisse sind im nationalen Vergleich okay. Aber in Deutschland versuche ich zu erreichen, dass alle kapieren, auch immer wieder die SPD, aber auch Teile der CDU, dass wir konstruktive Ergebnisse brauchen. Wir dürfen uns selbst nicht in die Echokammern der Angst begeben. Und ich habe ein gutes Gefühl dabei, was die Geschwindigkeit jetzt betrifft. Die ist besser geworden. Aber wie soll ich das sagen? Sie reicht noch nicht aus. Und deswegen müssen wir im nächsten Jahr noch einmal einen Zahn zulegen, um der AfD zumindest ihre Hauptargumente wegzunehmen, nach dem Motto, die können es nicht in Berlin.
Weil Sie vorhin Alice Weidel ansprachen, sie ist jetzt gerade in einer Umfrage zur beliebtesten Politikerin in Deutschland geworden. Und das, obwohl sie sich eben nicht von rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Parolen distanziert. Ist Rechtsextremismus in Deutschland inzwischen salonfähig geworden?
Nein,
die Leute sehen ja ganz offen, was da gesagt wird.
Ja, aber ich glaube, es wird ein bisschen ausgeblendet. Also Sie kennen die Umfragen, ja, und da steht man mal besser und schlechter da, je nachdem. Und die beliebteste Politikerin, deswegen, weil da keine andere Politikerin dann da war, ich glaube, verbaßt noch. Ich mache dem manchmal auch keine Gedanken. Ich glaube, es hängt auch ein bisschen damit zusammen, dass sehr viele Leute nicht in erster Linie nur dieses hervorragende Format sehen, unser Gespräch jetzt oder beziehungsweise ihre Sendung, sondern sich extrem nur auf Social Media verlassen. In Social Media ist es so, da sind Linke extrem stark und Rechte noch viel stärker. Meiner Meinung nach auch nicht ganz einschätzbar, wie welche Algorithmen treiben. Ich versuche da ein bisschen gegenzuhalten. Sie wissen, was ich mich da manchmal für Kritik aussetzen muss, weil ich mich dem Social Media stelle. Kann nur raten, es zu tun. Ihr tut es ja auch sehr stark und erfolgreich. Da liegt ein Teil darin. Und ich glaube auch, dass es eben die eine Seite ist, zu erklären, wer ist die AfD? Sie auch zu dechiffrieren, zu entlarven, wie Sie es im Gespräch, fand ich, gut gemacht haben. Also wer für Staatssicherheit stehen will, wer für die Sicherheit in Deutschland stehen will, der greift Polizisten in der Sendung an. Nach dem Motto, die Polizisten kann ich nicht leiden, das hat Frau Weidel ja getan, fand ich sehr, sehr klar, merkt man mal, welches Staatsbild die haben. Das ist aber nur der eine Teil. Der andere Teil ist, wir müssen einfach zeigen, dass wir es besser können und nicht nur reden über Dinge, sondern auch handeln.
Ein Treiber für den Erfolg der AfD sind ja die Themen Migration, aber auch Islamismus. Gerade in dieser Woche sind Anschlagspläne bei Ihnen in Bayern aufgedeckt worden. Konkret wollten den Ermittlungen zufolge ein Ägypter, ein Syrer und drei Marokkaner mit einem Fahrzeug auf dem Weihnachtsmarkt von Dingolfingen möglichst viele Menschen töten. Haben Sie persönlich inzwischen ein mulmiges Gefühl, wenn Sie auf den Weihnachtsmarkt gehen?
Nein, das habe ich nicht, weil in dem Fall zeigt man ja auch, dass es aufgeklärt wurde und verhindert wurde. Sie können ja im Bereich der Sicherheit nicht verhindern, dass Leute Böses planen. Sie können versuchen, es entweder vorher zu verhindern oder dann Täter zu fangen. Also es zeigt sich nur, dieser Vorfall zeigt nur, dass unsere Bemühungen richtig sind, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Wir haben es an der Grenze bereits erreicht. Die Zahlen gehen massiv zurück. Das ist ein Erfolg der CSU. Alexander Dobrindt setzt das um, was wir gemeinsam beschlossen haben, und zwar 1:1. Schnörkellos, klar und konsequent. Das Zweite ist, und das ist das, was Friedrich Merz mit der Stadtbilddebatte meinte, was ja so rumgedreht wurde, typisch politisch, wie nennt man das so schön in Berlin, geframed wurde, also mit bestimmten Begriffen belegt worden, so eine linke Kampagne. Er meinte doch nicht etwa die vielen Unternehmer, die vielen migrantischen Ärzte, viele, viele Personen, Facharbeiter, die leisten doch super Job, wir sind alle froh, dass wir sie haben. Ja? Ich selber esse Döner und Bratwurst, also Bratwurst ein bisschen lieber, aber Döner auch super gern. Doch tolle Leute. In Bayern kann ja jeden an jeder Ecke sich toll. Er meinte genau das. Schwimmbäder, Parks, Bahnhöfe und vielleicht auch im Weihnachtsmärkte, die anders sind. Und deswegen müssen wir bei denen, die eben nicht arbeiten, bei denen, die keinen Rechtsanspruch haben, bei Straftätern sowieso, nicht diese Politik der letzten 10 Jahre machen. Man redet mehr drüber, aber man tut nichts, sondern wir müssen konsequent handeln. Und deswegen ist für mich ganz klar, dass die Debatte um Abschiebungen weitergehen muss. Wir brauchen eine Abschiebeoffensive. Syrien, Afghanistan. Und wir müssen noch Dinge ergänzen. Also ich sage jetzt auch mal sehr deutlich, wer hier arbeitet, der ist mehr als willkommen. Wer nicht arbeitet, keinen Anspruch hat, der muss zurück. Aber ich bleibe dabei. Wenn wir am Ende Leute mit einer doppelten Staatsbürgerschaft haben, die die Scharia oder den Islamismus als Staatsform präferieren, dann können sie auf Dauer nicht deutsche Staatsbürger sein.
Weil Sie das gerade sagen, Leute, die die Scharia präferieren. Auch jetzt in diesem konkreten Fall von Dingolfingen, da ist es so, dass nach derzeitigem Erkenntnisstand der bereits erwähnte Ägypter ein islamistischer Prediger war, der in der Moschee im Raum Dingolfingen-Landau zu dem Anschlag richtig offen aufgerufen haben soll. Wie kann das sein, dass solche Hasspredigen in Moscheen auf deutschem Boden immer noch gehalten werden?
Da gibt es unterschiedliche Angaben, ob das jetzt dieser konkrete Vorfall in der Moschee war oder woanders. Das müssen jetzt die Behörden exakt ausermitteln.
Aber Fakt ist ja, es gibt Hassprediger, die in Deutschland unterwegs sind. Ja,
da bin ich sehr der Meinung, dass wir da auch mal eine konsequentere Linie brauchen.
Wie genau?
Ja, Hassprediger können auf Dauer kein Aufenthaltsrecht in Deutschland haben. Was soll es für einen anderen Weg geben? Da muss es dann zur Aufenthaltsbeendigung führen. Das ist nicht so einfach alles rechtlich, aber das müssen wir tun.
Mhm. Werden wir jemals wieder Weihnachtsmärkte erleben, auf denen es nicht diese Poller gibt, die ja im Volksmund sogar manchmal Merkel-Poller genannt werden, wegen ihrer Migrationspolitik, auf denen es keine Sicherheitsmänner mehr geben muss, die da die Menschen, die friedlich Weihnachten feiern wollen, beschützen?
Ich glaube noch nicht nächstes Jahr. Ja, natürlich kommt immer was besser. Also ich bin kein Apokalyptiker. Ja, es gibt ja immer die Leute, die sagen, ja, nein, und wir wollen das nicht. Und Klima, nächstes Jahr geht die Welt unter. Und dann der Russe überrennt uns. So. Es hat immer, und zwar in den schlimmsten, dunkelsten Stunden unserer Geschichte, gab es immer wieder Hoffnung und einen Lichtstrahl für die Zukunft. Und ich bin da eigentlich eher Optimist, weil ich glaube, wir hätten es im Kreuz. Wir haben es im Kreuz, was zu verändern. Wir haben auch Politiker, die ein starkes Kreuz haben. Ich zähle mich in die Reihe mit rein, neben Bundeskanzlern, einigen anderen, vielen anderen. Aber wir müssen es halt auch tun, verstehen Sie? Also wir müssen schon auch kämpfen. Und wie im Fußball halt auch. Wenn die eleganteste Technik nicht so funktioniert, dann muss man auch auf holprigem Platz halt in die Vollen gehen. Und da, glaube ich, haben wir noch eine Menge zu tun in Deutschland.
Sie haben vorhin gesagt, Sie sind hoffnungsvoll. Ein Thema, was einen jetzt nicht so hoffnungsvoll stimmen kann, ist leider der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Viel spricht nach den Beratungen, die hier in Berlin stattgefunden haben, zwischen der Ukraine, den USA und den Europäern, dafür, dass bei einem Waffenstillstand oder einem Friedensabkommen eine Friedenstruppe zum Einsatz kommen soll, zum Beispiel um eine entmilitarisierte Zone zu sichern. Können Sie sich eine Beteiligung der Bundeswehr daran vorstellen?
Darf ich einen Satz noch vorher sagen? Weil Sie gesagt haben, wenig optimistisch. Also jetzt schauen wir mal die Zeitabläufe an. Vor 3 Monaten war überhaupt keine Idee. Jetzt hat der amerikanische Präsident, und es ist ein Verdienst, totale Bewegung reingebracht. Ob das Ergebnis kommt, wird man sehen. In diese Bewegung, die am Anfang ein bisschen aus Sicht der Europäer und uns schwierig gewesen wäre, hat Friedrich Merz Ordnung reingebracht. Also es ist schon ein großer Erfolg, dass alle gekommen sind, auch die Amerikaner, dass man geredet hat, Ukraine und Amerikaner an den Tisch zu bringen. Bei denen ist das Verhältnis, machen wir ja gut, machen wir ein bisschen, wie soll ich sagen, herausfordernd. So, jetzt schauen wir, was rauskommt. Ich bin bei der Beteiligung der Bundeswehr, eines will ich sagen, ich will dem Bundeskanzler, das ist seine Entscheidung, eins für mich ist klar, Wehrpflichtige dürften jedenfalls auf keinen Fall in die Ukraine. Weil ich immer wieder auch angesprochen werde, Mails bekommen von eigentlich auch Leuten, die sehr bürgerlich sind und sagen, ja, wir sind bereit für eine Wehrpflicht für unsere Söhne, aber die schickt ihr doch nicht bitte gleich in die Ukraine, nur dass es klar ist, kein Wehrpflichtiger soll dorthin gehen, eine internationale Truppe. Ob es dann so kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, da gäbe es auch noch andere Sicherungsmechanismen, aber wir sollten nicht von vornherein. Das ist jetzt eine diplomatische Frage am Ende, aber ich finde, das sollte am Ende eines Prozesses stehen und jetzt nicht mittendrin. Die viel schwierigere Frage und vielleicht auch wichtigere ist jetzt, was passiert mit den russischen Vermögen. Da bin ich jetzt sehr gespannt, was heute Nacht in Brüssel rauskommt.
Und da wird heute in Brüssel drüber verhandelt. Manche sprechen sogar von einem Schicksalsgipfel für die Ukraine. Glauben
Sie? Es ist jeder Gipfel. Jeder Gipfel ist immer ein Schicksalsgipfel. Wenn nichts bei rauskommt, war es noch nicht, weil das Spiel ist nicht vorbei. Die Herausforderung ist nicht vorbei. Spiel ist das falsche Wort. Aber ich glaube, aber
in diesem Fall geht es jetzt tatsächlich
geht
darum,
schon ums gemacht.
Ob die Ukraine überhaupt noch sich finanzieren könnte, wenn diese Gelder aus eingefrorenen russischen Vermögen nicht als zinsloses Darlehen zur Verfügung gestellt
werden. Man muss an der Stelle.
Wäre die Ukraine verloren, wenn die EU sich heute nicht dazu durchringt, diese Gelder freizugeben?
Ich habe von Anfang immer bewundert, wie viele Linksintellektuelle schon sicher waren, dass die Ukraine keine 4 Wochen durchhält. Halten sehr lange durch. Ich glaube, die Ukrainer, also muss man auch mal einfach Respekt zollen und was da geleistet wird. Liegt übrigens auch, glaube ich, sehr stark an Selenskyj, der den Westen begeistern konnte für die Ukraine. Ich weiß nicht, wenn es eine Person wie Selenskyj nicht gegeben hätte oder geben würde, wie die Europäer, auch unsere Öffentlichkeit zu dem Thema stehen würde. Ich glaube, die Ukrainer sind zäher, als man denkt. Trotzdem brauchen sie unsere Hilfe und trotzdem brauchen sie an der Stelle vor allem nochmal Geld, um auch dem widerstehen zu können. Und deswegen hoffe ich, dass es zum Ende zu einer guten Lösung kommt, mit so wenig Verwerfungen wie möglich. Verwerfungen auch, die irgendwann eine Friedenslösung dann auch danach, es gibt ja mal auch eine Zeit danach, ein Miteinander ermöglichen. Auch irgendwann wird Europa und Russland eine eigene Friedensarchitektur füreinander brauchen. Das ist aber viel zu weit weg, heute darüber zu reden. Und ich hoffe sehr, dass die Haushaltsrisiken dann auch für den Deutschen Bundestag und die deutschen Steuerzahler in einer vernünftigen Ordnung sind.
Weil Sie gerade diese Sicherheitsarchitektur, die dann irgendwann entstehen müsste, ansprechen. Die Grundannahme ist ja auch jetzt bei diesem Gipfel in Brüssel, dass die Ukraine den Kredit an die EU-Staaten zurückzahlt, wenn sie oder sollte sie irgendwann Reparationszahlungen aus Russland bekommt. Die Erfahrung aber zeigt ja in der Regel, dass eine Macht, die eine andere unterwirft oder besiegt, nicht gerade bereit ist, Reparationen zu bezahlen. Glauben Sie, dass die Russen es tun würden?
Sagen wir es mal so. Also wir wollen verhindern, dass es eine Art zweites Münchner Abkommen wird. Da sind wir die Europäer jetzt sehr gut da. Ob das so, die alte Ampel hatte schon die Idee, der Krieg muss so lange geführt werden, bis die Ukraine alles gewonnen hat. Ich glaube, von der These hat man sich so ein bisschen zurückgezogen. Also ob am Ende die Russen dann nach dem Prozess Reparationszahlungen zahlen, wäre zumindest überraschend. Sagen wir es mal so, es wäre zumindest überraschend. Deswegen ist es aber auch trotzdem sinnvoll zu überlegen, wie man der Ukraine Geld gibt. Aber ich bin nicht Teil dieser Verhandlungsteams. Ich bekomme das mit, erfahre ab und zu von Friedrich Merz da Details. Ich kann nur eines sagen, es lohnt auf jeden Fall, den Krieg zu beenden. Und zwar eher schneller denn später.
Sie haben sich gerade skeptisch gezeigt, ob die Russen Reparationszahlungen an die Ukraine leisten würden. Sollten sie das nicht tun, kämen alleine auf Deutschland Haftungsrisiken in Höhe von nach Schätzungen etwa 50 Milliarden Euro zu. Darüber sprechen der Bundeskanzler, aber auch der Finanzminister überhaupt nicht. Haben die Bürger und Steuerzahler nicht einen Anspruch auch darauf zu wissen, was eigentlich passieren würde?
Ja, die Rechtslage ist nicht eindeutig, weil die Frage wäre dann ja, da müsste nach den internationalen Regeln der russische Staat klagen. Und solche Verfahren dauern naturgemäß sehr lange, sodass da mit Entscheidungen in sehr langen Zeiträumen zu rechnen ist. Eines muss uns aber klar sein. Es geht bei der Ukraine nicht nur um ein paar Kilometer hin und her in der Ukraine. Sondern es geht schon darum, und das einfach muss ich einfach mal im Kopf nochmal überlegen, nehmen wir mal an, Russland gewinne den Krieg haushoch. Glauben wir dann, dass dann in Moskau gesagt wird, danke Freunde, das war's, war unser Ziel. Oder glaubt man nicht auch, heute habe ich irgendwo gelesen, es hat auch wieder eine Grenzverletzung gegeben, glauben wir nicht auch, dass das eher ermutigt, deswegen sage ich kein zweites Münchner Abkommen von 1938, keine Ermutigung, sozusagen eine riesige Kriegsmaschinerie, die dann plötzlich von jetzt auf sofort nichts zu tun hat, in eine andere Bewegung zu setzen. Was will ich damit sagen? Das, was dort passiert, ist Teil unserer Sicherheitsarchitektur. Und Freiheit ist nun mal das Wertvollste, was wir haben. Und was das Wertvollste ist, werden wir auch nicht zu Nulltarif haben. Ob das aber dann so kommt in der Summe, in der Art und Weise, das kann ich nicht sagen. Heute Nacht werden ja auch viele Dinge da verhandelt. Nur eines weiß ich, wenn ich auch manchmal so eine Demonstration erlebe, wir sind gegen Wehrpflicht, wir wollen das nicht, da habe ich totales Verständnis. Als ich bei der Bundeswehr war, damals in den 80ern, hat man mir erzählt, ich saß in einem LKW, was weiß ich, eine Stunde Zeit im V-Fall, so ist das, also Verteidigungsfall, V-Fall ist das früher, eine Stunde, dann ist wohl das Leben vorbei. Das fand ich jetzt auch nicht super empathisch, wenn ich das jetzt mal sagen darf. Ich war aber trotzdem nicht total depressiv, sondern haben wir den Auftrag im Grunde genommen erfüllt. Wir müssen uns einfach bewusst werden, dass die Welt eine andere ist, dass wir auf verschiedene Dinge einstellen müssen. Und dazu gehört uns auch abzusichern im eigenen Land, aber auch bei der Ukraine.
Aber gerade weil Sie in der Bundeswehr gedient haben, nochmal die Frage, wo wäre für Sie persönlich denn die Grenze eines militärischen Engagements Deutschlands, was die Absicherung der Ukraine betrifft?
Definitiv so, dass Deutschland kein Kriegsteilnehmer werden darf. Das muss definitiv gewährleistet sein. Ich bin sehr zurückhaltend. Das ist ja
eine andere Linie als der Kanzler.
Weiß ich, der Kanzler möchte nicht, das ist jetzt juristische Feinarbeit. Der Kanzler möchte nicht, dass wir Kriegspartei werden. Der Kanzler sagt, es ist denkbar, dass im Rahmen einer internationalen Friedensabsicherung die Bundeswehr sich dann beteiligen würde. Was auch übrigens nicht leicht wäre. Also es wird wahrscheinlich nicht also, so ja. sein, dass Andorra, Liechtenstein, San Marino Soldaten schicken ja. oder nur Holland und Belgien. Da müsste die Bundeswehr müsste dann dabei sein. Ich gebe zu, ich bin da sehr zurückhaltend, sage es ja
also
deutlich.
Also der Kanzler war dann keinen, nicht so zurückhaltend, keinen, wie Sie es gerade gesagt haben.
Ich bin halt auch mehr Diplomat an der Stelle, bin auch mehr Diplomat vielleicht.
Ja, ich lese Ihnen das Zitat mal vor. Er hat im ZDF gesagt, Friedrich Merz hat wörtlich gesagt, wir würden auch entsprechend russische Übergriffe und Angriffe erwidern. Also kann es passieren, dass zum ersten Mal seit 1945 wieder deutsche Soldaten gegen russische kämpfen?
Naja, indirekt argumentiert ja Russland bereits jetzt so. Die Herausforderung bleibt ja nicht etwa, dass der Unterschied, wenn Sie das zu 1945 sagen, dann war ja, glaube ich, der Hauptunterschied, dass damals Nazi-Deutschland Aggressor war. Und Sie können nur nicht ernsthaft sagen, dass Deutschland Aggressor ist in der Frage. Im Gegenteil. Wir wollten eigentlich nur eine stabile Nachordnung haben nach dem Ende des Warschauer Paktes und haben leider, waren da zu gutgläubig in der Welt. Zu naiv vielleicht. Und eine zweite Naivität dürfen wir uns nicht mehr leisten. Insofern, alle Maßnahmen, die helfen, Deutschland zu sichern, Europa zu sichern, unsere Freiheit zu sichern, müssen wir dann treffen.
Weil Sie gerade sagen, wir waren in der Vergangenheit zu naiv, zu gutgläubig. Es gibt ja jetzt Militärexperten, die einen Angriff Russlands auf einen NATO-Staat sogar für wahrscheinlich halten in den nächsten 3 bis 5 Jahren. Haben Sie auch Sorge, dass es passieren könnte? Dass Russland die NATO testet, gerade weil die USA als Weltpolizist, als Schutzmacht immer mehr ausfallen, die sich ja ab, wenn isolationistisch unterwegs sind, sich eher dem pazifischen Raum zuwenden?
Also ob Russland wirklich in allen Bereichen so stark ist, sieht man gerade in der Ukraine. Das ist schon beachtlich, dass diese riesige Militärmaschinerie trotzdem sich sehr schwer tut, Erfolge zu erzielen. Und deswegen ist es möglich, dass Russland sowas plant. Zuzutrauen ist es. Aber was ist jetzt die Konsequenz? Schlottern, Knie schlottern, Angst haben, das Gegenteil. Das heißt, maximal mit großer Geschwindigkeit uns so aufzustellen, militärisch, dass relativ klar ist, dass dieser Versuch scheitern wird. Und gleichzeitig auch die Entschlossenheit zu zeigen, keine Angst zu haben. Deswegen bin ich auch dafür, wenn zum Beispiel Flugzeuge, Drohnen den Luftraum verletzen, es so zu tun wie die Türken. Die Türken haben einfach, ja, diese Überflüge beendet, indem sie halt konsequent waren. Das rate ich uns auch.
Nächste Woche ist Heiligabend. Im vergangenen Jahr haben Sie Ihre Follower in den sozialen Netzwerken mit einem Lied erfreut, das Sie gesungen haben. Wandern durch den weißen Winterwald, das haben Sie sogar professionell produziert in einem Tonstudio. Was können wir dieses Jahr von Ihnen erwarten?
Ja, also keinen Song, aber mal schauen, was dann da rauskommt. Im Wesentlichen aber, glaube ich, wir haben jetzt auch nicht die Zeit für nur jetzt so Nebensächliches, sondern im Grunde genommen geht es jetzt schon so ein bisschen drauf, die Leute einzuschwören. Wir haben es am Anfang besprochen, was die schlechte Stimmung betrifft. Diese schlechte Stimmung ist da und bei einigen ist es Sorge, bei einigen ist es Ärger, bei Dritten einfach nur Verunsicherung. Und deswegen müssen wir jetzt auch ein bisschen Halt zeigen. Wir müssen Konsequenz und Kompetenz vermitteln und den Leuten sagen, wir werden da schon rauskommen. Also ich sage ihnen, wir kommen da raus. Oder wie es Udo Jürgens sagte, und immer wieder geht die Sonne auf.
Heißt das, Sie haben sich selber als guten Vorsatz genommen, nächstes Jahr ein bisschen zurückhaltender zu werden in den sozialen Netzwerken?
Oder? Nein, auf keinen Fall. Social Media ist Bestandteil der Kommunikation. Aber man muss ja jeweils immer anders sein. Sie senden auch nicht immer das Gleiche. Sie überlegen sich jedes Format und wir erleben auch, dass sich Social Media ständig schneller als andere Kommunikationsformen wandeln. Darauf reagieren wir. Und deswegen zum Beispiel nehmen wir auch sehr bewusst, anders als früher, das war ja früher immer so, durfte man nicht machen, nehme ich sehr bewusst auch die anderen in Beschlag. Also setze mich mit Argumenten von rechts außen, von links außen ab. Was ich nochmal lustig finde, wissen Sie, ich werde ja mal total kritisiert für Social Media im politischen Umfeld. Und wenn Sie dann genau hinschauen, alle versuchen es irgendwie nachzumachen. Hm. Komischerweise sehe ich bei fast jedem Politiker, dass er isst oder kocht oder pflanzt oder tanzt, keine Ahnung.
Ja. Zum Beispiel kocht, ne?
Ja, Wadepfuhl habe ich gesehen, er stopft sich eine Peking-Ente irgendwo rein. Also das ist mir ganz lustig, verstehen Sie, dass all diejenigen, die immer sagen, oh, der Herr Söder, der hat jetzt aber da mal ein neues Format entdeckt. Manchmal muss man dann auch bis vielleicht Vorreiter und Trendsetter sein. Aber die Wahrheit ist, dass wir schon wieder in einer neuen Herausforderung sind. Und was mir die größte Sorge macht, dass wir, weil wir nicht wissen, was Algorithmen sind, von zwei Seiten herausgefordert werden, von manchen Bloggern von weit Ost und vielleicht von manchem Algorithmus von sehr weit West.
Ein beliebtes Format in den sozialen Medien, das Sie geschaffen haben, ist ja Söder isst. Was essen Sie denn zu Weihnachten?
Am liebsten roten Heringssalat. Also das ist seit meiner Kindheit, meine Mutter hat den gemacht, bisschen damals immer noch mit Äpfeln reingeschnitten und so gekochten Eiern, sodass es ein bisschen milder schmeckt für den damaligen kleinen Markus. Und deswegen ist das für mich, ist halt das Heiligabendessen.
Und wer bereitet den zu bei Ihnen zu Hause?
Ja, Familie, ich selber schnippel noch ein bisschen rein, eben diese Zusatzbereiche, weil sonst hat man nichts. Und ich mache an Heiligabend immer das Gleiche. Ich gehe erst an Friedhof zu meinen Eltern, die leider verstorben sind. Dann an den Nürnberger Christkindlesmarkt, der schönste übrigens der Welt, auch ganz sicher. Esst dann nochmal drei im Weckler wahrscheinlich, also drei, bei uns heißt das die kleinen Bratwürste, drei im Weckler. Esst es dann, kauf noch ein paar Christbaumkugeln und dann geht es wie bei allen immer gleich. Und das ist auch wichtig, dass Weihnachten immer gleich ist. Je wirrer und je schlimmer die Zeit, Weihnachten muss gleich bleiben.
Herr Söder, vielen Dank für dieses Gespräch und Ihnen vielen Dank für Ihr Interesse. Das ganze Interview können Sie gerne auch als Podcast jederzeit nochmal anhören auf allen bekannten Plattformen. Ihnen schon jetzt frohe Weihnachtstage und einen guten Start ins neue Jahr.